Radio Prag, Nachrichten.
Premier Babiš will sich fast nicht zu den neuen Brexit-Plänen äußern. Tschechien sucht Wege aus der Wohnungskrise und der US-Astronaut Andrew Fustel tourt durch Tschechien. Tschechiens Premier Andrej Babiš will mit einer Reaktion Tschechiens auf einen möglichen weiteren Aufschub des Brexit warten. Dies sagte der ANO-Politiker vor Journalisten am Freitag. Man wolle erst nach dem EU-Gipfeltreffen am Mittwoch reagieren, so der Regierungschef. Laut Babiš sind ein erneutes Referendum und ein Stopp des Brexit die günstigste Variante für Tschechien. Ursprünglich sollte das Vereinigte Königreich die Europäische Union am 29. März verlassen. Das Parlament und die Regierung in London konnten sich jedoch nicht auf einen Austrittsvertrag einigen. Deshalb bat Premierministerin Theresa May die EU am Freitag um einen weiteren Aufschub des Austrittsdatums. Raucher und Freunde des Alkohols müssen in Tschechien schon bald tiefer in die Tasche greifen. Das Finanzministerium in Prag hat am Freitag eine Steuererhöhung auf Tabakprodukte um 10% und auf Branntwein um 13% vorgeschlagen. Betroffen ist zudem Tabak, der lediglich zur Erhitzung bestimmt ist. Die Regeln sollen laut dem Ressort ab Anfang kommenden Jahres gelten und für ein Plus von geschätzten 10 Milliarden Kronen, umgerechnet sind dies 390 Millionen Euro, in der Staatskasse sorgen. Zudem soll auch das Glücksspiel weiter eingeschränkt und höher besteuert werden. Das Ministerium für Regionalentwicklung bereitet ein Programm zur Förderung genossenschaftlichen Wohnens vor. Dies bestätigte Ressortchefin Klára Dostálová gegenüber der Presseagentur CTK am Freitag. Solche Maßnahmen würden sinnvoller sein als ein Gesetz zum sozialen Wohnungsbau, so die parteilose Ministerin. Dennoch würde sie einen entsprechenden Abgeordnetenvorschlag im Parlament unterstützen. Tschechien kämpft seit einigen Jahren mit akuter Wohnungsnot und massiv steigenden Immobilienpreisen. Gründe dafür sind unter anderem die Privatisierung von staatlichen Wohnungen sowie die langsame Umsetzung von Bauvorhaben. Laut Ministerin Klára Dostálová könnte ein erster Entwurf für die Förderung von Genossenschaftswohnungen im Mai fertig sein. Die polnische Polizei hat in Zusammenarbeit mit Beamten aus Tschechien zwei Männer verhaftet, die maßgeblich die illegale Lagerung und Ausfuhr von Müll organisiert haben sollen. Dies berichtete der Fernsehsender TVN24 am Freitag. Die beiden Verdächtigen sollen unter anderem illegale Deponien in Tschechien beliefert haben. Die Männer erwarten nun eine Anklage wegen Betrugs und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Vor allem im Raum Ostrava sind illegale Mülltransporte aus Polen ein Problem. Erst vergangenen Monat wurde ein Giftmülldeponie bei Friedek-Miestek entdeckt. Die Umweltministerien beider Länder haben deshalb unlängst eine bessere Zusammenarbeit auf dem Gebiet vereinbart. Der US-Astronaut Andrew Fustel hat am Freitag Prag besucht. Er nahm auf einer Pressekonferenz im Sitz der Tschechischen Akademie der Wissenschaften teil. Fustel brachte einige Gegenstände nach Prag, die er zuvor mit ins Weltall genommen hatte. Dazu gehören eine Figur des kleinen Maulwurfs, eine Zeichnung vom jüdischen Jungen Peter Ginz aus Theresienstadt und den Gedichtband Kosmische Lieder von Jan Neruda. Der Astronaut wurde von seiner Frau Indira nach Tschechien begleitet. Sie hat tschechische Vorfahren. Und zum Abschluss ein Blick auf das Wetter. Während es im Westen Tschechiens am Samstag überwiegend trocken bleibt, ist im Osten des Landes mit viel Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad Celsius. Im Osten wird es jedoch deutlich kühler. Das waren die Nachrichten von Radio Prag mit Strachinja Vučan.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Bewohner von Unetice leiden unter Fluglärm. Die Gemeinde liegt nur ein paar hundert Meter hinter dem Lärmschutzstreifen. Ein Lexikon kommunistischer Funktionäre ist vor kurzem in Prag entschieden. Der heutige Tschechischkurs blüht wortwörtlich auf, denn das Thema sind die Frühlingsblumen. Und im heutigen Reiseland Tschechien laden wir Sie in eine Schützenfestung im Adlergebirge ein. Bleiben Sie dran. Auch in der Nacht leiden Bewohner der Einflussschneise des Václavhaver Flughafens unter Fluglärm. Die Lage hat sich besonders in den Sommermonaten massiv verschlechtert. Markéta Kachlíková berichtet.
Die Gemeinde Unetice liegt nordwestlich von Prag, ein paar hundert Meter hinter dem Lärmschutzstreifen des Flughafens. Ihre Einwohner haben daher keinen Anspruch etwa auf den Austausch von Fenstern, wie es innerhalb der Schutzzone der Fall ist. Der Bürgermeister Wladimir Wetjiska führt vor seinem Haus eine Messung durch.
72 Dezibel sind schon eine hohe Lärmbelastung. Der Wert liegt aber immer noch innerhalb der gültigen Grenzwerte. Diese richten sich nach Berechnungen einer durchschnittlichen Lärmbelastung.
Wetjiska zufolge donnern die Maschinen in einer Höhe von etwa 400 Metern über die Dächer von Unietice und landen alle 5 Minuten auf dem naheliegenden Flughafen.
Interessant ist, dass sich die Zahl der Flüge in den letzten Jahren nicht erhöht hat, die Zahl der Flugreisenden aber schon. Die Flugzeuge sind größer und stärker ausgelastet, aber es gibt mehr Nachtflüge.
Der Prager Airport bietet den Fluggesellschaften für die Abflüge und Landungen ihrer Maschinen feste Zeiten, die sogenannten Slots. Ein allgemeines Nachtflugverbot gilt für den Hauptstadtflughafen nicht. Die Zahl der Slots pro Nacht wurde auf 48 festgelegt, diese Zahl ist aber nicht verbindlich. Der Bürgermeister des Prager Stadtteils Suchdol, Petr Heil, verweist darauf, dass diese im vergangenen Sommer überschritten wurde.
Statt der geplanten 48 Maschinen waren etwa 70 bis 80 Flugzeuge pro Nacht unterwegs. Wir haben sie mehrere Nächte lang gezählt und aufgezeichnet. In einigen Fällen waren es verspätete Flüge, in bis zu 30 Fällen ist man außerhalb der zugewiesenen Slots geflogen.
Die Nachtflüge außerhalb der zugewiesenen Zeiten im Sommer 2018 werden vom Amt für zivile Luftfahrt überprüft. Es hat bereits einige Verfahren eingeleitet, wie sein Sprecher Vyacheslav Hezky bestätigte.
Bei der Überschreitung der Lärmgrenzwerte in 3 Jahren in Folge entscheidet das Amt über Maßnahmen zur Lärmreduzierung. Es kann unter anderem den Flugbetrieb in den Nachtstunden wesentlich einschränken.
Der Flughafen selbst hat im vergangenen Jahr damit begonnen, den Fluggesellschaften Gebühren für die Nichteinhaltung der Slots zu berechnen. Roman Pacvoň ist Sprecher des Flughafens.
Es passierte beispielsweise, dass ein Flugzeug dem Flugplan nach um 7 Uhr früh starten sollte, ohne Grund aber bereits um 3 Uhr in der Nacht abhob. Durch solche Fälle haben wir bereits etwa 6 Millionen Kronen an Strafgebühren eingetrieben.
In diesem Jahr will man noch strenger vorgehen. Man werde frühere Abflüge, die nicht dem Fahrplan entsprechen, unterbinden, sagt Pacvoň. Zudem plant man den Bau einer neuen Start- und Landebahn. Diese soll im Jahr 2026 zur Verfügung stehen.
In der Zeit von 24 bis 5.29 Uhr soll der Flugbetrieb dann völlig unterbrochen werden.
Die Lärmmessungen werden von einem unabhängigen Labor durchgeführt. Anhand von 14 Messstationen wird der Durchschnittswert für 6 Monate von Mai bis Oktober berechnet. Die Grenzwerte für Lärm tagsüber liegen bei 60 Dezibel, in der Nacht bei 50 Dezibel. Dem Flughafen zufolge wurden diese bisher noch nie überschritten.
Markéta Kachlíková war das mit einem Bericht über den Fluglärm in der Prager Umgebung. Das Institut zum Studium Totalitärer Regime in Prag hat ein Lexikon kommunistischer Funktionäre herausgebracht. Darin veröffentlichen die Historiker auch Gespräche mit den Akteuren der Vorwendezeit. Mehr von Strachinja Butschan.
In 2 Bänden und auf rund 1500 Seiten stellt das Institut zum Studium totalitärer Regime knapp 330 kommunistische Funktionäre vor. Die Historiker werfen damit ein Licht auf die Mächtigen aus den Jahren 1921 bis 1989. Warum es gerade jetzt ein solches Mammutwerk braucht, das erklärt der Institutsleiter Zdeněk Hazdra.
In diesem Jahr feiern wir den 30. Jahrestag der Samtenen Revolution. Von daher ist es wichtig, auch die Geschichten der Architekten des kommunistischen Regimes zu beleuchten. Wir können so der damaligen Macht ins Gesicht sehen, die ja unsere Gesellschaft von 1989 geformt und so Millionen von Leben beeinflusst hat.
Die Macher wollten dabei so nah an die ehemaligen Funktionäre kommen wie nur möglich. Deshalb planten sie auch persönliche Gespräche mit den noch lebenden Akteuren ein. In den meisten Fällen ist dies jedoch nicht gelungen.
Sehr viele von ihnen haben natürlich abgelehnt. Es war ja auch nicht zu erwarten, dass sie offen mit uns zusammenarbeiten.
Erklärt einer der Autoren, Petr Anev. Mit einigen ehemaligen Politikern oder deren Angehörigen war indes Kontakt möglich. Die Skepsis sei dennoch groß gewesen, erinnert sich der zweite Autor des Werkes, Matěj Bílý, an die Recherche.
Das Misstrauen war groß, das kann ich nicht bestreiten. Oft haben die Funktionäre die Zusammenarbeit mit uns gleich bei der ersten Anfrage abgelehnt. Manchmal wurden sie gelöster, nachdem wir ihnen versichert hatten, dass wir Wissenschaftler sind und nicht bloß nach medienwirksamen Skandalen suchen.
Letzteres sei auch nicht das Ziel des Lexikons gewesen, beteuert Bílý. Ihm zufolge wollte man vielmehr geschichtswissenschaftliche Neutralität wahren. Natürlich sei das aber nicht uneingeschränkt möglich, räumt der Historiker ein.
Eine Wertung wollten wir nicht auslassen, wenn es um die Art der Machtausübung ging oder um Entscheidungen, die klar destruktiv waren. Das haben wir klar benannt.
Petr Anev betont, dass es wichtig gewesen sei, die einzelnen Meinungen der jeweiligen kommunistischen Machthaber darzustellen.
Natürlich sollte es keinen der damaligen Politiker beleidigen, wenn wir schreiben, dass er 1968 einen konservativen Standpunkt vertreten hat. Vor allem nicht, wenn er bis heute dem Einmarsch der Sowjettruppen zustimmt.
Laut den Autoren ist das Lexikon ein einzigartiges Werk, das auch die Tätigkeit weniger bekannter Kommunisten kartiert. Damit entsteht eine Landkarte der Machtstrukturen in der kommunistischen Tschechoslowakei. Eine Besonderheit ist dabei, dass ein Teil der Autoren das Vorwendesystem selbst nicht miterlebt hat. Denn Petr Anev und Matěj Bílý sind erst um die 30. Letzterer beschreibt, was ihm bei der Arbeit besonders interessant vorkam.
Das war vor allem, wie sich das Verhalten der Reformisten in der Normalisierung verändert hat. Und zwar, ob sie nach der Wahl Gustav Husaks zum Parteichef in die Opposition gegangen sind oder umgekehrt mit den Geheimdiensten an der Stabilisierung des Normalisierungsregimes gearbeitet haben.
Das Lexikon der kommunistischen Funktionäre ist nicht das einzige große Übersichtswerk, das in diesem Jubiläumsjahr vom Institut zum Studium totalitärer Regime herausgegeben wurde. Vergangenen Monat veröffentlichte die Einrichtung ein Lexikon der Dissidenten in den kommunistischen Ländern Europas. Dieses ist in internationaler Zusammenarbeit entstanden. Federführend war dabei das polnische Pendant zum tschechischen Institut zum Studium totalitärer Regime.
Strachinja Bučan war das mit einem Bericht über das Lexikon kommunistischer Funktionäre, das vor kurzem in Prag erschienen ist. So wie der Frühling langsam seine Blüten zeigt, lassen wir auch den heutigen Sprachkurs aufblühen. Mit dabei ist Markéta Kachlíková.
Blühen heißt auf Tschechisch
kvést.
Eine Blüte ist
květ.
Und eine Blume heißt im Tschechischen
květina.
Einer der ersten Frühlingsboten ist das Schneeglöckchen.
Sněženka.
Das Glöckchen ist im tschechischen Namen nicht zu hören. Der Schnee,
sníh,
aber schon. Dem Schneeglöckchen ähnlich sieht die Knotenblume aus.
Bledule.
Ihr Name weist im Tschechischen aber nicht auf die Form, sondern auf die Farbe hin. Sie ist bleich.
Bleda.
Die tschechische Bezeichnung für das Buschwindröschen,
Sasanka,
hat wiederum eine griechische Herkunft. Eine typische Frühlingsblume ist die Schlüsselblume. Diese ist hierzulande bekannt als Petersschlüssel.
Petr Klíč.
Ihr offizieller Name lautet aber
Prvosenka.
Das verweist auf die Pflanze, die als erste
První
ihre Knospen zeigt. Neben der weißen Farbe haben die Frühlingsboten aber auch die blaue Farbe.
Modra.
Das sind vor allem Traubenhyazinth,
Modřenec,
und Veilchen.
Fialka.
Und auf den Beeten blühen vor allem Narzis, Tulpe,
Tulipan
und Krokus.
Krokus.
Zudem schließen sich die ersten Sträucher und Bäume den Blumen an und erblühen.
Roskvest.
Die Weide bedeckt ihre Äste mit kuscheligen Kätzchen.
Kocicke.
Und als Symbol des Frühlings gilt die gelbe Vorsythie. Sie wird hierzulande aber nicht anders genannt als Goldregen.
Zlatý déšť.
Das war's für heute. Weitere Blumen stellen wir Ihnen in der nächsten Ausgabe vor. Auf Wiederhören.
Naslyšenou. Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková gestaltet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Die Grenzregionen Tschechiens sind voll von Betonpilzen. Es sind Relikte des tschechoslowakischen Walls, der das Land einst vor Nazi-Deutschland schützen sollte. Viele der Bunker verfallen langsam, manche sind heute gut besuchte Museen. So auch die Schützenfestung Skutina im Adlergebirge. Mehr erfahren Sie von Strachyňa Bučan. Sie hören eine Wiederholung des Reisens Tschechiens vom Juli letzten Jahres.
Reiseland Tschechien.
Fährt man von Sedlonjov im Adlergebirge weiter in Richtung Polen, dann fühlt man sich nördlich des Dorfes Prolom wie in den späten 1930er Jahren. Die enge Landstraße ist gesäumt von Panzersperren aus Beton, sogenannte Tschechenigel. Steigt man dann aus dem Auto und klettert etwas höher den Hügel hinauf, dann steht man unter einem Monstrum aus Stahlbeton, der Schützenfestung Skutina. Heute ist diese aber etwas weniger furchteinflößend. Man wird am Eingang freundlich von Josef Balzer begrüßt. Statt von Soldaten würde die Festung heute vor allem von Touristen erstürmt, meint der Hobbyhistoriker.
Die Touristen kommen schon ab Mai. Die Saison hat bereits angefangen. Und jetzt in den Ferien haben wir auch jeden Tag geöffnet.
Für Josef Balzar ist die Schützenfestung Skutina ein Hobby. Seit 20 Jahren schon verbringt er dort einen Großteil seiner Freizeit. Mittlerweile ist in dem Bunkerbau ein kleines Museum entstanden.
Das Ganze hat damit angefangen, dass ich von einer Dame aus Nové Město nad Metují die Grundstücke um den Bunker herum bekommen habe. Ich habe ihr damals gesagt, dass ich mich für die Anlage interessiere und ein Museum daraus machen will. Sie hat sich erst etwas gewundert, dann aber eingewilligt, dass sie mir die Grundstücke überlässt. Die Bedingung war nur, dass ich ihr mit einer Erbschaft helfe und das Museum tatsächlich einrichte.
Doch zunächst einmal zurück in die 1930er Jahre. Dort, wo man heute zur Kur ins benachbarte Polen fährt, war damals noch das nationalsozialistische Deutsche Reich. Dieses wurde am Vorabend des Zweiten Weltkriegs immer bedrohlicher und streckte immer deutlicher seine Hände nach den tschechoslowakischen Grenzgebieten aus. Die damalige Regierung in Prag wollte sich wehren, so entstand der tschechoslowakische Wall. Dieser war ein weit verzweigtes System von Bunkern und Schutzvorrichtungen im Erz- und Adlergebirge sowie im Böhmerwald und an der Grenze zu Ungarn, vergleichbar mit dem Schweizer Reduit. Auch die Festung Skutina sollte ein Teil der Abwehranlagen werden. Josef Balzer erklärt die Hintergründe.
Die Ausschreibung für den Bau der Schützenfestung Skutina gewann im November 1937 ein gewisser Ingenieur Karel Skorkowski. Er sicherte vertraglich zu, dass er die ganze Anlage innerhalb von 24 Monaten fertig haben wird. Der Bau selbst begann schon im Dezember 1937. Von den geplanten 6 Objekten wurden aber nur 2 wirklich gebaut und man konnte nur rund 70% der unterirdischen Gänge aus dem Stein hauen. Der Rest ließ sich nicht mehr rechtzeitig betonieren und die Gänge im Untergrund führen an 4 Stellen ins Nichts.
Ende September 1938 musste die Tschechoslowakei durch das Münchner Abkommen seine deutsch besiedelten Grenzgebiete an Nazi-Deutschland abtreten. Auch die Gegend um den Bunker Skutina wurde an das Deutsche Reich eingegliedert. Davor wurde die Anlage aber durchaus verwendet, wie Josef Balzar weiß.
Ta posádka byla něco málo přes 400 mužů.
Ursprünglich sollten etwas über 400 Mann hier stationiert werden. Das Ganze sollte recht flexibel sein, denn einige Soldaten sollten draußen als Beobachter dienen und sich im Ernstfall in den Bunker zurückziehen. Im Jahr 1938 waren dann die 2 fertigen Bauten tatsächlich besetzt. Der Bunker, der nun das Museum ist, stand unter dem Kommando eines Slowaken, und zwar Jan Kuklíš. In dem anderen hatte dann ein Tscheche das Sagen, er hieß Josef Drunes.
Tak ten měl velitel objektu Čecha, jmenoval se Josef Drunec.
Konkret war Skutina von Juli bis Oktober 1938 im Dienst der tschechoslowakischen Armee. Danach musste die Anlage geräumt werden. Von da an nutzte die Wehrmacht die Gegend als Übungsgelände für ihre schwere Waffentechnik. Dabei hatte die Festung selbst eher Glück, im Gegensatz zu anderen Bunkerbauten des tschechoslowakischen Walles.
No, v podstatě tam ten bunker.
Eigentlich blieb der Bunker von deutschem Übungsbeschuss verschont, da er zwischen den oberirdischen Gebäuden versteckt war. Die Deutschen hatten Pech, denn sie konnten ihn nicht direkt beschießen. Sie haben dann am Ende alle Stahlteile abmontiert, da diese von der Besatzungsverwaltung anderweitig verwendet werden sollten. Der Bunker, der ja insgesamt noch nicht fertig war, lief dann voll Wasser. Das lag vor allem daran, dass die Deutschen auch alle Leitungen ausgegraben und mitgenommen hatten. So verstopften irgendwann die Abflüsse. Deswegen war der Bunker dann voll bis oben hin mit Wasser.
Der Zweite Weltkrieg endete irgendwann. Im Kalten Krieg fand man aber keine Verwendung für die Schützenfestung. Auf der anderen Seite waren ja nun keine Deutschen mehr, sondern nunmehr die polnischen sozialistischen Brüder. Als sich die Lage an den Grenzen nach der Wende von 1989 entspannt hatte, entdeckten Josef Balzar und seine Freunde den Bau für sich. Sie fanden den Bunker im Zustand von 1938 vor, pumpten das Wasser aus den Gängen der Anlage und brachten alles auf Vordermann. Entstanden ist ein Museum.
No, tam je muzeum. No, v případě, že se přijete podívat na prohlídku, tak...
Wenn man ins Museum kommt und eine Führung macht, dann sieht man vor allem den Blockbau für die Infanterie. Der hat so einen komischen Eingang. Man muss durch ein Loch einsteigen, das gerade einmal 1 Quadratmeter misst. Wenn man sich durchgezwängt hat, kommt man in den Raum, in den die Führung startet. Dort sind vor allem Pläne der Schützenfestung ausgestellt. Da sieht man, wie die Anlage ausgesehen hätte, wäre sie damals fertig gebaut worden. Der Rundgang geht dann weiter in die Waschräume, die sehr spartanisch eingerichtet waren für die damalige Zeit. Da war eine Latrine, die die Besatzung immer eigenhändig leeren musste. Der Aufwärmbehälter hatte eine Kapazität von gerade einmal 40 Litern. Warm Wasser gab es überhaupt nicht. Im untersten Stockwerk war die Radiostation, in der immer ein Mann ununterbrochen anwesend sein musste, um den Empfang abzuhören. Das war wichtig für die Festung. Gleich nebenan waren aber auch die Schlafräume der Männer.
Die Exponate, von der Gürtelschnalle über die Stiefel bis hin zum Maschinengewehr, sind allesamt aus tschechoslowakischer Produktion. Um aber tatsächlich Originale zu finden, musste Josef Balzar viel Geduld mitbringen und unzählige Reisekilometer auf sich nehmen.
To vybavení vnitřního objektu se nám podařilo poschánět víceméně po celé republice.
Die Exponate haben wir nicht nur in Tschechien, sondern in ganz Europa zusammensammeln müssen. Wir mussten dabei vor allem in den Westen. Uns war nämlich eines klar, überall wo die Deutschen hinkamen, haben sie etwas aus den tschechischen und slowakischen Grenzbefestigungen hinterlassen. Vor allem beim Bau des Atlantikwalls verwendeten sie viel vom tschechischen Material, besonders als ihnen das Wasser schon bis zum Hals stand. Die Besatzungsverwaltung hatte angeordnet, alle brauchbaren Metallgegenstände in den eigenen Anlagen zu verwenden.
Doch Josef Balzer und seine Bunkerfreunde wollen noch weitergehen mit ihrem Museum. Denn die Schützenfestung soll nach gut 80 Jahren endlich fertig gebaut werden, zumindest in Teilen. Die Weltkriegsbegeisterten klappern deshalb derzeit die Ämter ab.
V současnosti čekáme na stavební povolení, až vlastně se to vyřídí Probanský úřad a stavební úřad v Ruškách.
Momentan warten wir auf eine Baugenehmigung. Wir wollen das möglichst schnell fertig haben für das Berg- und das Bauamt, damit wir mit den Arbeiten in den unterirdischen Gängen beginnen können. Man muss diese Gänge heraussprengen. So hat man das ja schon 1938 gemacht.
Stejně tak, jako to rozstříleli v roce 1938.
Die Baumaßnahmen könnten aber schwieriger werden als gedacht, gibt Josef Balzer zu.
Es ist damals nicht gelungen, die einzelnen Bunker unterirdisch miteinander zu verbinden. Wir haben aber Probleme mit den Plänen. Die Position der Gänge vom Museumsbunker zum anderen Objekt ist nicht genau abgemessen. Der zweite Bunker ist aber sowieso noch überschwemmt. Insgesamt dürften zwischen 20 und 27 Meter Gang fehlen.
Ins Adlergebirge hat sie Strachinja Bučan eingeladen. Sie hatten eine Wiederholung des Beitrags vom Juli vergangenen Jahres. Das Museum in der Schützenfestung ist von Mai bis Oktober geöffnet, und zwar immer am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. In den Sommerferien, also im Juli und August, kann man die Anlage sogar täglich besichtigen. Und damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Thank you.